die 19. Folge des Lebens der Anderen habe ich mich mit Laura und Mali getroffen. Und es gab nicht nur verdammt leckere Pizzaschnecken, sondern auch mal wieder eine großartige Geschichte darüber, was man so in seiner freien Zeit machen kann. Laura und Mali sind bei Müttersprache aktiv und versuchen mit viel Energie und Tatendrang, Frauen zu helfen, die deutsche Sprache zu erlernen. Sie haben mir erzählt, warum die Kinder der Frauen, die bei ihnen lernen, so wichtig sind, was ein B1-Zertifikat ist und wofür man das braucht, und ich habe sogar mal wieder gelernt, was Futur 2 ist. Wie viel Zeit, Arbeit und vor allem tolle Menschen hinter ehrenamtlichem Engagement stecken, ist jedes Mal wieder beeindruckend. Aber das sollen euch Laura und Mali lieber selbst erzählen. Dann hört ihr auch gleich, wie viel Freude man daran haben kann. Viel Spaß!
Also deswegen, ich finde auch das mit dem Engagement, das klingt immer so. Also ich muss sagen, ich habe durch Müttersprache sehr viel mehr zurückbekommen, als ich da jemals investiert habe, sozusagen zeitlich. Ich meine, ich habe durch Müttersprache jetzt hoffentlich meinen künftigen Beruf gefunden. Ja. Also das ist zeugt einfach schon davon, wie viel Freude und tolles Miteinander da einfach herrscht.
Gut, dann fangen wir mal an. Schönen guten Abend euch zwei.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin heute zu Gast bei Laura und erstmal mit Pizzaschnecken versorgt worden. Vielen Dank dafür, das ist schon mal sehr gut. Wir haben ein Glas Wein auf dem Tisch, das ist auch sehr gut. Habe ich mitgebracht, aber es wäre sonst gut. Laura, wo sind wir denn heute?
Wir sind heute in Mannheim bei mir zu Hause. Ich darf heute hosten.
Sehr gut, wunderbar. Im schönen Mannheim mal wieder. Mali, du bist die zweite nach Laura, damit man auch deinen Namen gehört hat. Du hast auch gut hergefunden. Es war eine gefährliche Anreise, habe ich gehört.
Ja, ich bin aber zum Glück sicher angekommen, wurde dann auch direkt von Laura in ihrer schönen warmen Wohnung auch mit Pizzaschnecken empfangen und war sehr begeistert, dass ich den Weg hierher sicher geschafft habe.
Sehr gut.
Über den Heimweg wollen wir dann berichten irgendwann später oder so. Mal sehen.
Ja, schauen wir mal, ob es dann was zu berichten gibt oder genau. Ich den nicht mehr geschafft habe.
Ja, ich darf heute bei euch sein und wir haben uns über Ecken kennengelernt, über die Chantala. Chantala, wenn du zuhörst, viele Grüße erstmal von hier aus Mannheim. Und wir wollen über Müttersprache reden, beziehungsweise ich will mit euch über Müttersprache reden. Ein Projekt, kann man Projekt sagen? Ein Verein?
Beides.
Ich
würde sagen, so langsam sind wir tatsächlich bei Verein, aber wir haben als Projekt angefangen.
Genau. Okay. Also ein Fastverein, bei dem ihr euch.
Ein Verein in the go.
Okay. Ein Fastverein, bei dem ihr euch engagiert. Und bevor wir über euch reden und über eure Tätigkeiten und so, vielleicht könnt ihr kurz erklären, was Müttersprache ist und was ihr in Mannheim so macht.
Auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Müttersprache wurde 2017 gegründet als Projekt des damaligen Vereins Nice to Meet You Mannheim e.V. Der Verein war da erstmal, um so niederschwelligen Kontakt zwischen geflüchteten Menschen und den Einheimischen sozusagen zu schließen und da halt einfach coole Veranstaltungen zu schaffen. Und das Projekt Müttersprache selbst war dafür gedacht, geflüchteten und migrierten Frauen einen Sprachkurs zu bieten, der erstens mal kostenlos ist und gleichermaßen tatsächlich auch Frauen jeglicher Bleibeperspektive berücksichtigt, weil halt einfach die staatlichen Angebote da eindeutig zu kurz kamen. Und das Interesse kam daher, dass Refugee Buddies damals gab es sozusagen schon so freiwilligen Deutschunterricht für geflüchtete Menschen. Und da wurde irgendwie klar, dass da super wenige Frauen waren. Und es gab immer die Fragen, warum. Und dann ist einer der Schüler damals selbst auf die Idee gekommen und hat die damaligen Gründerinnen angesprochen, warum man nicht einen Deutschkurs schafft, der eben speziell für Frauen ist mit einer Kinderbetreuung, weil das ist, woran es meistens gehakt hat. Also, dass die Frauen eben ganz oft nicht teilnehmen konnten oder wollten, weil sie dann eben zu Hause geblieben sind und sich um die Kinder gekümmert haben, damit die Männer schneller Deutsch lernen und es dann auch in den Job schaffen und so weiter. Und das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Die Deutschkurse mit Kinderbetreuung, die auch mal vom BAMF angedacht waren, die sind als kommunale Angebot gekettet. Und wie wir wissen, es ist in Deutschland schier unmöglich, irgendwie an irgendwie einen Kita-Platz oder sowas zu kommen. Und dementsprechend auch noch viel schwieriger dann für Menschen, die gerade erst frisch hier ankommen, eben sowas zu finden. Und so ist Müttersprache entstanden. Mhm. Also als kostenloser Deutschkurs mit paralleler Kinderbetreuung.
Okay.
Das sind wir.
Ja. Das sind wir. Und das heißt, steht ihr dann in Konkurrenz zu anderen Sprachanbietern, die jetzt Sprachkurse für Geflüchtete, für Leute, die Deutsch lernen wollen, anbieten?
Also das könnte man so sagen. Ich würde uns jetzt tatsächlich nicht als Konkurrenz bezeichnen. Es geht, also wir machen ein ganz niederschwelliges Angebot. Wir wollen wirklich jeden abholen, der es nicht zu anderen Angeboten schafft oder die einfach nicht wahrnehmen kann. Deswegen würde ich das jetzt eher mal so ein bisschen verneinen, obwohl das natürlich klar ist, wenn wir das kostenlos anbieten, andere das bezahlt wollen haben, ist das irgendwie ein Konkurrenzverhältnis.
Wobei man aber halt schon auch sagen muss, dadurch, dass wir wirklich einfach immer eine volle Warteliste haben, die auch tatsächlich gar nicht mal so kurz ist, muss man halt sagen, dass Schülerinnen, die speziell jetzt sofort starten wollen und da dann auch direkt offiziell das alles haben wollen, denen das einfach teilweise zu lange dauert. Und da werden sie dann auch auf Angebote beispielsweise der Abendakademie oder sowas zurückgreifen. Und das ist auch gut so. Also es ist wirklich eigentlich eher gedacht als eben Anlaufstelle für alle, die nicht wissen, wo sie sonst unterkommen sollen. Und ja, einfach da wird auch stetig irgendwie erweitert, wo halt so ein bisschen der Schuh drückt, wird geguckt. Und da geht ein großer Respekt an dich, Laura, weil seit ihr die Projektleitung übernommen habt, ist es auch echt nochmal gewachsen und nochmal krass professionalisiert worden. Und ja, ihr habt ja jetzt ja noch ganz viele Nebenzweige sozusagen ins Leben.
Ja, also das heißt, du hast schon gesagt, Laura macht Projektleitung bei Müttersprache. Was macht man als Projektleiterin bei Müttersprache?
Ich würde sagen, man ist so für alles verantwortlich und dann auch wieder für nichts, nein, Spaß. Also es geht vor allem viel um Leitungsorganisation. Wir haben so ein paar Teilungen, also so Marketing, dann die klassischen Schulbetrieb, Leitung mit der Kinderbetreuung oder Finanzen. Und man organisiert viel, dass das zusammen funktioniert, gerade wie in anderen Vereinen bestimmt auch oder in Unternehmen einfach, dass man hier ein bisschen Kooperation dann sucht und sich untereinander austauscht. Und man geht auch an andere Vereine und schaut, ob man irgendwelche Kooperationen starten möchte tatsächlich. Ja, und sonst bin ich auch eigentlich so ein bisschen für die Ehrenamtlichen an sich zuständig und für die Sprachkurs und für die Lehre tatsächlich auch. Deswegen, ich mache ganz viel und tatsächlich weiß ich auch sehr viel, geht es über das ganze Projekt hinweg. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei.
Das wird die nächste Frage. Wie lange du schon dabei bist bei der ganzen Veranstaltung?
Ich glaube, ich habe Anfang 2020 gestartet, tatsächlich ganz in Corona und habe da als Lehrerin auch gestartet. Wir hatten damals noch so eine 1:1-Betreuung, weil wir den klassischen Kursbetrieb so nicht während der Corona-Zeit bewerkstelligen konnten, einfach mit den ganzen Auflagen, war das für uns nicht möglich. Es gab ja auch generell nicht viel Betrieb an der Universität jetzt zum Beispiel. Dann bin ich so ein bisschen ins Fundraising gegangen und war dann stellvertretende Leitung mit Mali und Bea. Und seit 2022 Sommer bin ich jetzt mit dem Team, mit Ida, Ben, Eva, Ramona, Habiba, also mit einem ganzen tollen Team in der Leitung, genau.
Da waren wir aber auch super froh, dass eben du dich da bereit erklärt hast. Also als Laura die Projektleitung übernommen hat, waren zuvor Bea und ich die Leitung und hatten eben mit Laura eine extrem kompetente Stellvertretung. Und wir konnten einfach aus privaten Gründen und wegen Praxissemester und so weiter das einfach nicht mehr stemmen. Und waren dann super, super froh und dankbar, als Laura bereit erklärt hat, weil es absolut nicht selbstverständlich ist, weil sie dann auf einmal erstmal so gesehen alleine da stand und dann eben sich das komplett nochmal neu so professionalisiert und breit aufgebaut hat. Also da waren wir sehr froh, das Projekt in so kompetente Hände übergeben zu haben. Nee, wirklich. Also das ist absolut nicht selbstverständlich.
Jetzt wissen wir, was Laura macht. Was machst du bei Mittagsplan?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war mit Bea zusammen, war ich von, lass mich mal kurz überlegen, ich meine 2019 bis 2022 waren wir die Projektleitung und hatten das so ein bisschen unter uns aufgeteilt in sie ehrenamtlich, ich die Schülerin. Und jetzt dann, das Projekt Muttersprache war ja in diesem größeren Verein eingegliedert. Und da waren Bea und ich dann zeitweise noch als Beisitzer im Vorstand und so weiter. Und da kam es immer wieder so ein bisschen zu Schwierigkeiten der Vorstandsfindung. Und jetzt war das dieses Jahr auch nochmal so. Und dann haben wir beschlossen, dass bevor sich der Verein auflösen muss, weil es einfach nicht genügend Leute gegeben hätte, die satzungsgemäß den Vorstand hätten bilden können, dass wir eben als Müttersprache den Verein übernehmen bzw. umbenennen und dann eben das Projekt zum Verein wird. Das klingt jetzt so nach so einer feindlichen Übernahme, aber das war komplett friedlich und alle waren dafür. Also, ne?
Klingt sehr nach Deutschland und Bürokratie und so in erster Linie, aber.
Ist auch super kompliziert, sowohl Vereine aufzulösen als auch sie zu übernehmen. Naja, und da hat es jemanden gebraucht, der da Namen und Gesicht für den Vorsitzenden hält. Und ja, das bin jetzt ich. Hi. Also, genau, aber eigentlich bin ich mehr im Hintergrund jetzt zuständig und guck halt mal, dass wenn irgendwie zum Notar gegangen wird, dass ich da mich dahin schwingen oder sonstiges.
Mitgliederversammlungen sind auch so dein Bereich.
Mitgliederversammlungen oder genau, wir hatten jetzt auch vor kurzem so ein Kooperationstreffen eben mit einem anderen Verein aus Mannheim, einem sehr coolen und ja,
genau,
was halt so anstift.
Ja, unterstützt Mali eigentlich ganz viel in der Organisation.
Aber das heißt, ihr macht das beide ehrenamtlich bei Müttersprache?
Ja.
Ist es euer Hobby?
Ja,
okay. Aber das ist aber auch schon, finde ich, es ist eine Leidenschaft.
Ja, absolut. Also als Hobby würde ich es auch nicht mehr bezeichnen, weil es einfach genug Zeitstunden in Anspruch nimmt. Aber auf jeden Fall würde ich es jetzt auch nicht aufgeben. Deswegen, ja.
Das war jetzt die nächste Frage. Wie viel ist das, was du an Zeit, an Leidenschaft da reinsteckst? Weiß nicht, kannst du das quantifizieren? Pro Woche, pro Monat, pro Jahr? Ich weiß es nicht. Pro Tag?
Ich würde sagen, dass so meine Zeitstunden so um die 7 in der Woche sind, tatsächlich, die ich dafür dann aufwende. Das kommt immer drauf an, wie viele Meetings ich dann in der Woche leite oder anwesend sein darf oder welche anderen Verpflichtungen hier so anfallen. Genau, aber es kommt auch tatsächlich drauf an. Haben wir Sommerpause oder ist es Winterferien, dann ist das natürlich nicht so viel. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es so ab die 5 bis 7 Stunden geht, die auf jeden Fall an Organisationskram zu bewältigen sind.
Ja. Ich finde, klar, das ist ein Understatement. Du bist immer erreichbar und alles für alle Anliegen. Also das ist so ein, ich kenne es ja selbst so ein bisschen, aber dieses, man ist zwischendrin mal kurz am Handy, beantwortet und noch schnell die Anfrage, weiß dann noch mal kurz irgendwie woraufhin. Wir haben uns vor kurzem getroffen für einen Notartermin, dann kam irgendwie, ich glaube, in der Dauer dieses Treffens 2 oder 3 Anrufe rein, irgendwie wegen einer interessierten Schülerin. Und das ist alles Zeit, die sie, glaube ich, nicht mit einrechnet, aber die da schon auch noch oben drauf kommt. Also.
Das kann gut sein.
Jetzt geht es ja um Deutschunterricht, habt ihr schon gesagt. Und du hast auch gesagt, du hast angefangen und hast am Anfang selbst Kurse gegeben. Habt ihr beide einen didaktischen Hintergrund als Lehrer oder habt ihr das so autodidaktisch gelernt? Und
ja, genau. Also ich studiere Wirtschaftspädagogik. Mhm. Damit kann man auch ins Lehramt gehen. Also ich besuche auch Kurse Didaktik aktuell in Informatik, nicht so ganz Deutsch. Aber für mich war es auch persönlich schon so, dass das Lehramt mich immer gereizt hat und mich das auch interessiert hat. Und ich bin dann aufmerksam geworden auf die Initiative und war, glaube ich, mit Bea in einem Gespräch und dann haben wir uns so kennengelernt und ich fand das einfach wirklich wunderbar, wie die das organisiert hatten und sie waren wirklich so kleine Heldinnen im Alltag, würde ich sagen. Deswegen hat mich das einfach begeistert und Lehrerin, ich mag es mega. Ich gebe ganz oft Nachhilfe, gerade auch für meine Geschwister oder dann auch für Freunde und so und deswegen war das für mich toll, wenn ich das auch noch so einfach in meiner Freizeit machen konnte und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe.
Für mich schon, auf jeden Fall. Okay. Wenn jemand noch Fragen hat oder Nachfragen, ist in Ordnung, aber für mich ist beantwortet. Wie ist das bei dir?
Also, bei mir ist es so ein bisschen andersrum gekommen. Mhm. Ich habe damals, als ich angefangen habe, eben, ich war kurzzeitig bei Refugee Buddies, da habe ich Spanisch und BWL studiert. Und dann hat mich irgendwann eine der Ehrenamtlichen dort, eine der Gründerinnen, Sandra, hat mich angesprochen, ob ich nicht bei Müttersprache dabei sein will. An dieser Stelle auch noch Kompliment an Sandra und Anso überhaupt für die Gründung von Müttersprachen damals. Es war eine krasse Leistung. Und die haben mich angesprochen und dann wurde ich irgendwie so ins kalte Wasser geworfen und hatte total Panik vorm Unterricht und dachte mir, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe ja keine Ahnung davon. Aber es ging halt damals auch einfach darum, so ein bisschen meine Muttersprache zu vermitteln und ich habe Deutsch immer geliebt. Ich liebe Grammatik. Es ist so ein bisschen freaky, aber ja. Stand ich schon immer sehr drauf. Und dann habe ich die erste Doppelstunde gehalten. Und ich war so begeistert, weil es war einfach so eine wunderschöne Resonanz von den Frauen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann angefangen habe, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und habe dann nochmal mit Lehramt angefangen. Habe jetzt Gymnasiallehramt Deutsch und Spanisch studiert, also ich bin gerade in den letzten Zügen meines Masters und werde jetzt im Januar ins Referendariat starten und habe sozusagen so mir dann die Didaktik hintenrum dann nochmal geholt. Aber bei Müttersprache gab es schon immer die Möglichkeit, eben durch Handreichungen und so weiter halt sich da gut einzuarbeiten und wirklich angeleitet zu unterrichten. Und ja, so wurde es irgendwie immer selbstbewusster. Und ja, es hat einfach richtig, richtig großen Spaß gemacht, irgendwie eben Deutsch zu vermitteln und dann auch einfach das Feedback von den Frauen zu bekommen. Und ja, das war einfach richtig toll. Und ja, jetzt werde ich Lehrerin. So.
Jetzt müssen wir, ne? Also es ist wie Henne und Ei. Und einmal war erst die Henne und einmal war erst das Ei da. Aber irgendwie gehört beides zusammen. Du hast gerade von Handreichungen gesprochen. Habt ihr Unterrichtsmaterialien dann, die ihr verwendet? Also so, keine Ahnung, wie im Englischunterricht Lesson 1, Peter is sitting in the kitchen oder sowas in der Richtung? Oder ist es mehr so, weiß ich nicht, ein anderes Stil des Unterrichtens? Wie sieht das aus bei euch?
Nee, tatsächlich. Also wir unterrichten mit Lehrwerken, also mit Büchern einfach, mit einem Arbeits- und einem Lehrbuch und empfehlen auch den Lehrerinnen, sich daran zu hangeln. Das wird darauf hinauslaufen, dass man dann das B1-Zertifikat erreichen kann mit dem, was man da lernt. Deswegen ist das schon relativ vorgegeben, was man machen kann, aber man kann noch viel mehr machen. Also wir haben jetzt auch gerade ganz großartige Ehrenamtliche, die wirklich Arbeitsblätter entwerfen, die einfach viel Zeit noch reinsetzen können und unterschiedliche Materialien und so interaktive Sachen auch noch fördern können. Das ist natürlich super und wir freuen uns immer, aber das ist natürlich nicht, das ist nicht der Anspruch, den wir an unsere Ehrenamtlichen stellen.
Kannst du vielleicht gerade noch kurz, du hast gesagt B1, was B1 ist und was, wo man das einordnen kann?
Genau, das ist der europäische Referenzrahmen, genau. Und das geht um die Sprachniveaus, die man haben kann. Also man startet mit A0 in Anführungszeichen, dann kann man die Sprache noch gar nicht. Dann wächst du A1, da ist man schon ein bisschen alltagstauglich, würde ich sagen.
Kann Bier bestellen.
Genau, ja, du kannst eine Fahrkarte bestellen oder sowas oder ins Restaurant gehen. Dann gehst du A2 und unser Ziel ist tatsächlich B1, weil man in Deutschland mit dem B1-Zertifikat eine Ausbildung starten kann. Also es geht darum, dass wir auch unsere Schülerinnen darauf vorbereiten möchten, dass sie in Deutschland ankommen und hier bleiben können. Und das setzt meistens ein Job einfach voraus. Und das ist auch so unser Ziel, den wir dann mit den Schülerinnen erreichen möchten.
Okay, und was heißt jetzt B1, also was kann ich dann und was kann ich vielleicht auch noch nicht?
Das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welches unserer Bücher du fragst. Also,
ja, ich frage ja euch. Seid wie ein Buch für mich.
Nee, tatsächlich. Wir haben irgendwann unser Buch nochmal jetzt frischer gewechselt, weil wir festgestellt haben, wir haben zuvor mit dem Delfinbuch gearbeitet, was super cool war, aber was einfach sehr herausfordernd war. Also die wollen am Ende, dass du bis zu Futur 2 dich ausdrücken kannst. Wirklich bis ins kleinste Detail.
Was ist Futur 2?
Futur 2 ist, ich werde gegangen sein. Okay. Sowas. Also
mein Vater ist germanistisch, ich muss das nachfragen. Ich weiß, wenn er mich fragt.
Und das halt eben, also wirklich, ich hatte das Gefühl, dass es da sehr, sehr tief ins Detail geht, während ich dann festgestellt habe, dass wenn wir eben mal so Take-Probeprüfungen gemacht haben für B1, da geht es halt einfach darum, sich schon fundiert verständigen zu können, ein gutes Grundverständnis auch zu haben, eben Hörverstehen, Leseverstehen, dass man eben Unterlagen auch, die man zum Beispiel vom Amt bekommt, gut verstehen kann. Jetzt von diesem typischen Beamtendeutsch mal abgesehen, aber das, ich meine, das ist ja für Muttersprache. Aber genau, da geht es halt einfach wirklich schon drum, grammatische Konstruktionen zu verstehen, wie erweiterte Infinitivkonstruktionen, Nebensätze, untergeordnete Nebensätze, also so sowas wie die Obsätze und sowas. Also, dass man tatsächlich schon eine breitere Ausdrucksweise hat und halt auch ein breiteres Verständnis, aber jetzt noch nicht, ich würde sagen, im Wortschatz noch nicht ganz so breit aufgestellt ist, wie man es dann noch irgendwann kann. Also
das wär jetzt Feinheiten. Nicht, was man unter Verhandlung sicher verstehen würde oder sowas in der Richtung. Also
nee, nicht so ein. Also, okay. Ich würde sagen, B1 kann man gut als fortgeschritten bezeichnen, aber alles, was darüber, also es würde auch nicht reichen, um hier in Deutschland zu studieren. Also es ist auf jeden Fall noch was, wo man auch vermutlich noch weiter lernen wird. Also
aber eure Schülerinnen könnten jetzt den Podcast sich anhören und würden es gut verstehen, vermutlich, oder? Wenn sie fertig sind dann.
Wenn sie fertig sind und es langsamer stellen, glaube ich, auf jeden Fall. Werden wir vielleicht auch mal ausprobieren, das ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist wirklich eine gute Idee. Aber ich würde sagen, wenn sie das Zertifikat haben, ist es wahrscheinlich, dass sie es verstehen.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch eher, dass meistens ist so ein bisschen die Hürde des Sprechen. Also da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Typen, aber ich habe jetzt häufig von Schülerinnen gehört, dass sie sich einfach noch so ein bisschen scheuen. Ich meine, ich kenne das selbst. Ich bin Spanischlehrerin. Ich habe einen sehr langen, sehr steinigen Weg in meiner Spanischkarriere zurückgelegt und kenne so ein bisschen so diese Angst vorm Reden. Und
das merkt man dir übrigens total an, dass du ein bisschen schüchtern und zurückhaltend bist.
Entschuldigung, also auf Deutsch kann ich auch sehr, sehr wortgewandt ausdrücken und rede natürlich auch sehr schnell. Auf Spanisch ist das nochmal eine andere Sache. Aber
danke. Naja. Also das nächste Mal treffen wir uns beim Spanier dann.
Ja, da bin ich sowieso dabei, was das Essen angeht, immer. Okay. Aber ich muss sagen, zum Beispiel, ich mache ja gerade so ein Sprachmentoring, was einer der Zweige ist, die Laura und ihr Team ins Leben gerufen haben. Also auch wieder so eine 1:1-Betreuung aktuell. Bei meiner Schülerin ist ganz cool. Die hat es jetzt einfach im Laufe der Zeit, sie war auch meine 1:1-Schülerin in der Corona-Zeit, hat sich komplett an meine Sprechgeschwindigkeit gewöhnt. Das heißt, die versteht mich wirklich perfekt. Also ich meine, sie bildet sich auch außenrum weiter, macht schon ihre Ausbildung als Altenpflegerin, aber das ist so ein bisschen, würde ich sagen, die Schwierigkeit, wenn wir so super schnell reden und dann so halt ins Gebabbel fallen, würde ich sagen, dann, das wird ein bisschen schwieriger vom Verständnis, aber von den Inhalten her würden es die Schülerinnen mit dem Zertifikat dann auf jeden Fall
verstehen.
Aber meine eigene Mutter versteht mich auch nicht, also wenn ich in der Geschwindigkeit spreche.
Inhaltlich oder geschwindigkeitsmäßig?
Geschwindigkeitsmäßig.
Okay, gut, dann ist es noch.
Entschuldigung.
Ja, man weiß ja nicht. ja, jetzt habt ihr schon von euren Schülerinnen gesprochen. Wer kommt denn zu euch? Was für Frauen, für was für Altersklassen habt ihr? Was für Hintergrund haben die Leute, die zu euch kommen? Aus welchen Ländern kommen die? Wie viel Deutsch können die auch schon, wenn die zu euch kommen? Das ist eine einfache Antwort auf die Frage, finde ich nicht, oder?
Ich glaube nicht, nee. nee, also ganz sicher gibt es gar keine einheitliche Antwort. Es ist immer sehr unterschiedlich. Der Bildungshintergrund ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich der Schülerin, was natürlich das Lernen in der Gruppe auch ein bisschen erschwert, würde ich sagen. Genau, aber unsere Schülerinnen kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt. Also ein paar Länder zu nennen sind, glaube ich, also Türkei,
Usbekistan,
ach, sehr gut. Aus dem arabischen Raum auf jeden Fall einige, Eritrea,
also Marokko,
genau.
Mali macht gerade den Spickzettel auf, ich erzähle es mir für die Leute, die es nicht sehen können.
Mali macht den Spickzettel, habe ich ihn aber noch nicht offen. Nein, jetzt gerade gehe ich mental auf die Schülerin durch. Marokko, wir hatten Tunesien, Italien.
Stimmt.
China hatten wir auch. Haben wir aktuell auch.
Das stimmt, hier, jetzt haben wir nochmal den Spickzettel. Jetzt ist er bereit, wir haben schon einige aufgezählt, ansonsten Pakistan wäre jetzt noch zu nennen.
Mhm. Bangladesch, ja genau, Gambia, Russland, Rumänien, also ja.
Gibt's so eine Gruppe, die meisten ausmachen, also die, wenn du jetzt hast, keine Ahnung, 20% oder 10% und das andere sind, weiß ich nicht.
Ich würde sagen, das ist eher so 10%, 10%, 10%.
Okay.
10%
sind weil zwischenzeitlich, also ich würde sagen, das hat sich, ändert sich auch im Laufe der Jahre. Also anfangs hatten wir tatsächlich relativ viele Schülerinnen aus Syrien. Dann hatten wir zwischenzeitlich ein paar Schülerinnen aus Marokko. Also das ist immer so, man muss halt auch sagen, die Frauen kommen ja zu uns und bringen dann teilweise ihre Freundinnen mit. Und dann kommen natürlich immer so grüppchenweise Frauen zu uns. Und die kommen dann meistens aus ähnlichen Kulturkreisen. Mhm. Und das ist auch immer voll schön zu sehen, weil ähnliche Sprachhintergründe machen sprachlich gesehen ähnliche Fehler. Also das ist ja ganz normal. Ich meine, so wie wir im Deutschen unseren Satzbau kennen und unsere Grammatik und unsere Wortarten, werden wir die natürlich auch immer auf Sprachen, die wir lernen, so ein bisschen übertragen. Und genauso mit Satzmelodien. Und man hört einfach nach einer Zeit, in der man verschiedene Herkünfte sozusagen unterrichtet hat oder Frauen aus verschiedenen Herkünften, hört man so ein bisschen auch einfach diese Sprachgruppen und dementsprechend aber auch Fehler, zu denen geneigt wird. Also das ist total spannend. Und ich finde es auch einfach total schön zu sehen, inwiefern Sprachen übertragbar sind und wo es dann vielleicht auch mal einen kleinen Knacks gibt, wo man dann aber halt auch einfach individueller drauf eingehen kann.
Was spricht die Deutschlernerin?
Naja. Das ist einfach super spannend so für mich.
Und jetzt, also die Frauen, die zu euch kommen, ihr habt vorhin schon gesagt, das ist unabhängig vom Status, den die Leute haben, also es ist nicht irgendwie Teil eines irgendwie gearteten Verfahrens, aber könnt ihr dazu was sagen, was so am verbreitetsten ist? Sind das Leute, die in einem Asylverfahren sind? Sind das Leute, die schon einen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben? Sind das Leute, die vielleicht eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber halt einfach nicht Deutsch können? Oder
alles dabei, was du genannt hast. Okay. Ja, also wir haben viele, die ihren Aufenthalt nur zeitweise bekommen haben und das jetzt ein Sprachzertifikat voraussetzt, dass sie bleiben dürfen.
Okay.
Wir haben aber auch einige, die jetzt tatsächlich erst vor einem Jahr oder so, oder wir hatten eine Schülerin, die war 2 Monate in Deutschland und dann war sie bei uns. Das geht auch ganz schnell und dann weiß man im Hintergrund, uns interessiert das auch persönlich gar nicht so sehr, weil wir sie ja unabhängig davon unterrichten. Hm. Aber natürlich wissen wir da schon auch ein bisschen mehr. Aber es ist wirklich alles dabei. Auch Schülerinnen, die in Deutschland ihre Staatsangehörigkeit haben.
Ich habe schon mal eine Schülerin, die schon seit 20 Jahren in Deutschland war. Also wie du gesagt hast, eben. Ja. Aber halt eben noch einfach durch sozusagen so ein bisschen Gruppenbildung einfach noch nicht so den Zugang hatte, eben auch zu deutschen Muttersprachlern und meistens ja auch durch die Kinder einfach nochmal andere Prioritäten erstmal haben.
Mhm.
Und ja, also wirklich ganz bunt gemischt.
Ja.
Und wie lange sind die Leute dann bei euch? Also bis sie dann die B1-Prüfung machen, ist das dann ein halbes Jahr, ein Jahr, 5 Jahre? Wie lange dauert das also oder ist das auch individuell?
Unser Programm, in Anführungszeichen, geht 3 Jahre. Also man braucht für jedes Sprachniveau, in Anführungszeichen, ein Jahr. Also planen wir in den Kursen. Mhm.
Also A1, A2, genau, B1.
Dann, jeweils ein Jahr. Und nach 3 Jahren versuchen wir im Sommer dann die Prüfung zu schreiben. Also die externe Prüfung. Wir schreiben auch immer nochmal interne Prüfungen davor, dass wir schauen, dass das Sprachniveau passt. Und genau, aber dadurch, dass wir auch mal ein bisschen Programm außenrum machen, also dieses Sprachmentoring, was Mali schon vorhin angesprochen hatte, das ist eine 1-zu-1-Betreuung, die gibt's entweder zusätzlich oder man startet damit tatsächlich, weil wir keine Kapazitäten in dem Kurs aktuell haben. Das verlängert das Programm in Anführungszeichen nochmal. Und es ist tatsächlich auch sehr individuell. Also es kann sein, dass wir sagen, eine Schülerin ist super schnell, die ist jetzt, die war jetzt zum Beispiel in Pakistan Lehrerin. Die lernt ganz anders als eine andere Schülerin, die bei uns, die in Deutschland erst das Alphabet gelernt hat in unserem Schriftzeichen. Mhm. Und das ist überhaupt, also die eine Schülerin wird schneller mit uns erfolgreich sein, die andere Schülerin einfach ein bisschen langsamer.
Hängt ja vermutlich auch von der Lebenssituation ab. Wenn ich irgendwie 3 kleine Kinder versorgen muss, habe ich weniger Zeit, Deutsch zu lernen, als wenn ich vielleicht keine Kinder zu versorgen habe, gerade in dem Moment. Ja. Ja. Aber das sind alles Leute, die freiwillig zu euch kommen, weil sie wollen und weil sie motiviert sind und nicht, weil sie geschickt werden zu euch. Ist das richtig?
Ja, also die Voraussetzung ist tatsächlich auch, dass sie freiwillig wollen und dass sie die Hausaufgaben machen, im Optimalfall.
Das kenne ich doch aus der Schule.
ja, auf jeden Fall. Aber wir kriegen auch schon Anfragen von der Caritas oder von Stellen der Stadt, wo wir gefragt werden, ob wir Schülerinnen aufnehmen wollen, weil sie selber einen Kurs machen möchten und das monetär nicht bewerkstelligen können oder das auch einfach gerade gar nicht finanziert wird woanders. Genau, aber grundsätzlich sind unsere Schülerinnen alle sehr fleißig von intrinsischer Motivation her.
Mhm. Habt ihr auch schon mal Situationen gehabt, wo es dann vielleicht negative Erlebnisse, Ereignisse gab oder so? Ich meine, weiß nicht, es ist ein Angebot für Frauen und es, also weiß nicht, ob das weit hergeholt ist, dass es vielleicht dann auch Männer gibt, die das nicht gut finden, wenn ihre Frauen Deutsch lernen oder so. Habt ihr sowas mal erlebt oder ist das eigentlich kein Problem oder passiert bei euch zumindest nicht?
Also man muss sagen, dass der kulturelle Hintergrund ja schon nochmal ganz anders ist bei den meisten Schülern als das, was wir hier in Deutschland gewohnt sind. Deswegen würde ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sage. Also das ist einfach eine andere, vielleicht sogar Lebensrealität, in der sich manche unserer Schülerinnen befinden und natürlich vielleicht anderes Rollenverhältnis auch zu Hause. Deswegen gibt es auf jeden Fall Situationen, wo wir Schülerinnen jetzt unterstützt haben, dass sie in ein Frauenhaus gekommen sind oder dass sie sich von ihrem Mann trennen und das anders regeln. Mit den Kindern ist das natürlich immer nochmal sehr schwierig. Deswegen, es gibt auf jeden Fall Herausforderungen, bei denen wir unsere Schülerinnen so gut es geht unterstützen, die natürlich auch für uns persönlich belastend sind. Ich glaube, Mali, da hast du auch nochmal einiges mehr erlebt als ich jetzt vermutlich.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würd auf die Frage in 4 Kategorien antworten. Also angefangen, ich glaube, das, was ich am überraschendsten fand, waren tatsächlich eher Probleme, die von ehrenamtlicher Seite kamen, die wir auch tatsächlich noch von den Gründerinnen auch schon mitbekommen haben, wenn irgendwie teilweise Ehrenamtliche einfach mal spontan irgendwie eine Viertelstunde vor Kursbeginn gesagt haben, so, ich komme jetzt heute nicht mehr und dann gar nicht mehr, als die damalige Gründerin wirklich, soweit ich weiß, im Wochenbett lag, also so, und damit einfach komplett ausgefallen ist. Das sind so die einen Probleme. Dann, gerade als es jetzt nochmal mit dem Ukraine-Krieg losging, hatten wir 1, 2 Schülerinnen, bei denen es wirklich problematisch war, weil die einfach kein Wort Deutsch oder Englisch konnten, aber eine ganz andere Vorstellung davon hatten, weil es halt eben auch andere Kurse gab, die speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten waren.
Also es waren Ukrainerinnen dann in dem
Genau, Fall. Genau. Und dann eben frustriert waren, als sie zu uns kamen und wir dann mit Händen und Füßen mit dem Übersetzer versucht haben, uns zu verständigen, weil wir sind es gewohnt, erstmal auf Händen und Füßen halt irgendwie eine Basis zu schaffen und können aber natürlich auch verstehen, wenn die der Anspruch irgendwie ein anderer ist, aber da gibt's dann eben andere Kurse, die dafür sinnig sind. Also dann hatten wir tatsächlich auch wirklich schon Probleme eben seitens der Männer. Entweder wir haben eine Zeit lang einen Tag der Woche in der evangelischen Kirche unterrichtet und einen anderen Tag der Woche im queeren Zentrum. Das war fand ich eine wunderschöne Kombination, weil sie halt einfach auch so ein bisschen die Vielfalt in Deutschland aufgezeigt hat und auch hier in Mannheim, wo man auch sagen muss, dass gerade eben auch die Kirchen teilweise sehr viel schnellere und niederschwelligere Hilfe leisten als beispielsweise die städtischen Angebote. Und da war dann eben, gab es erstmal nochmal ganz viel Unterricht oder einfach nochmal Unterhaltung über, was ist das queere Zentrum, was sind die Ansprüche, was sind vielleicht auch die Begegnungen in den Herkunftsländern und welche Einstellungen werden da gegenüber der LGBTQI-Plus-Community gehegt. Und das war super spannend und da gab es dann teilweise Proteste aus den Familien, von den Frauen selbst, die dann aber auch super schnell überkommen wurden. Also das war im ersten Moment vielleicht herausfordernd, aber da wurden dann auch wirklich einfach Berührungsängste abgebaut und am Ende waren alle super glücklich und haben alle Hand in Hand gearbeitet, also richtig cool. Was ja einfach nicht so schön ist, ist, dass ja teilweise auch wirklich Frauen mit einem Verfolgungshintergrund zu uns kommen und da mussten wir jetzt auch leider einfach nochmal merken, dass wir da halt eine sehr privilegierte Perspektive haben und beispielsweise einfach die Gefahren auch, die auf Frauen zukommen können, durch beispielsweise eine Veröffentlichung von Erfolgen, die bei uns zustande kommen, einfach nicht einschätzen können in ihren Auswirkungen. Also da muss man sagen, wir wollten natürlich niemals irgendeine Sicherheit gefährden oder sonstiges, aber es ist einfach schwer für uns im Vorfeld, alle Konsequenzen in ihrer Tragweite abzuschätzen. Und ich würde sagen, da haben wir jetzt auch im Laufe unserer Arbeit gelernt, einfach vorsichtiger zu sein und eben vielleicht mal noch mehr im Vorfeld die Meinung von unseren Schülerinnen einzuholen, statt halt von unserer Perspektive auszugehen, die halt eben eine sehr weiße, sehr privilegierte Sicht ist. Und
habt ihr da ein konkretes Ereignis oder Erlebnis gehabt?
Ja, also tatsächlich, es geht teilweise einfach zum Beispiel um die Handhabung von Fotos, wo es darum geht, was für uns irgendwie selbstverständlich ist, zu teilen oder auch zu veröffentlichen oder wo für uns sozusagen mündliche Zustimmungen erstmal sozusagen wert genug sind, dass man halt sagen muss, da wird vielleicht in anderen Kulturkreisen nochmal dreimal drüber nachgedacht, ob man sein Gesicht irgendwo zeigt oder nicht. Einfach nur, um sicherzustellen, dass nirgendwo irgendwelche Hintergründe aufkommen, dass doch nochmal Menschen, die einen nicht finden sollen, einen finden können. Und es ist jetzt, betrifft die Individuen, wie auch einfach ganze Gruppen. Und man sagen muss, ja, wir wollen jetzt nicht näher ins Detail gehen, auch was Zeiten angeht oder sowas, um eben nicht wieder sozusagen ins gleiche Fettnäpfchen zu treten, aber einfach, wo man einfach sagen muss, dass die Privatsphäre-Einstellungen ganz andere sind. Und das halt aber auch aus validen Gründen, die wir vielleicht einfach nicht ganz so im Vorfeld in der Tiefe abschätzen können. Und deswegen sind wir da auch einfach super dankbar für die Perspektive, die uns da geschaffen wird, weil das was ist, wo ich sagen muss, da bin ich sehr dran gewachsen, einfach zu sehen, welche Lebensrealitäten unsere Schülerinnen da haben und wie viel weniger behütet man auf der Welt einfach wahrgenommen werden kann, als wir es sind. Und das finde ich sehr wertvoll.
Also das heißt, du hast vorhin gesagt, so, eigentlich wollt ihr ja nur Deutsch unterrichten und so genau fragt ihr dann auch nicht nach, aber es bleibt ja dann auch nicht aus, dass man die anderen Personen kennenlernt und die Hintergründe lernt und dass man das auch vermutlich dann nicht direkt hinter sich lassen kann, wenn man aus dem Klassenzimmer rausgeht, dann mal.
Absolut. Ne? Also es ist auch nicht so, dass wir nicht nachfragen. Wir wollen ihnen nur die Möglichkeit geben, dass sie das uns erzählen, wenn sie das dafür bereit sind. Also es ist auch schon, das Angebot von Müttersprache soll auch über diesen Deutschkurs hinausgehen. Also es geht auch darum, dass wir so ein bisschen kulturelle Barrieren abschalten, so wie Mani das schon gesagt hat, im queeren Zentrum. Aber wir wollen natürlich auch, dass sie Frauen das Gefühl haben, dass sie hier in Deutschland angekommen sind und gehen dann mit denen zum Beispiel in die Stadtbibliothek oder waren jetzt auf der Buga. Das war ja in Mannheim ein relativ großes Ding hier dieses Jahr.
Das ist ein Panzerfaschanlager, habe ich gehört.
Genau.
Meine Kollegin erzählt, das war das Tollste, was sie gesehen hat, war die Panzerfaschanlage.
Ansonsten
war sie nicht so begeistert davon, aber die Panzerfaschanlage hat sie beeindruckt.
Nee, aber es war schon, also wir hatten da unser Sommerfest und es war schon ein schönes Programm, weil wir wirklich mit der Gondel fahren konnten. Und dann auch Tiere beobachten, die Pinguine, waren die Kinder ganz fasziniert von. Ja, genau. Also es geht auch schon viel darum, dass wir Ehrenamtlichen mit den Schülerinnen gemeinsam die Stadt erleben und auch die Region hier so. Da lernt man sich natürlich auch viel besser kennen und es ist dann auch wirklich eine Freundschaft, die sich da aufbaut.
Habt ihr auch teilweise Schülerinnen, die dann euch nach ihrer Zeit als Schülerinnen als Ehrenamtliche erhalten bleiben oder die dann weiter mitarbeiten oder so? Es gibt sowas auch oder zumindest Kontakt, den ihr danach noch weiter habt oder wo ihr noch hört, wie geht's denen jetzt, was machen die jetzt, was machen die jetzt mit ihrem B1-Zertifikat oder so?
Kontakte auf jeden Fall. Ich würde sagen, es mit den Ehrenamtlichen, nicht weil da der Wille fehlt oder die Bereitschaft, sondern einfach, weil halt teilweise gerade mit diesem frisch ergatterten Zertifikat dann gerne erstmal eben sich eine Arbeit gesucht wird, eine Ausbildung gegangen wird. Und eine sehr engagierte ehemalige Schülerin von uns kommt jetzt gerade wieder zurück. Sie musste zwischenzeitlich pausieren oder unterbrechen, weil sie halt die Lebensumstände nicht hergegeben haben. Kommt jetzt wieder zurück, hat sich aber in der Zwischenzeit in Mannheim so krass vernetzt, dass man halt sagen muss, sie ist jetzt nicht bei uns ehrenamtlich, bietet uns aber die Gelegenheit zur Verknüpfung mit anderen Stellen, die dann zum Beispiel eben wieder Nachmittagsprogramme für die Kinder anbieten oder sonstiges. Mhm. Also schon sehr ehrenamtliche Arbeit, nicht direkt im Kontakt mit Muttersprache. Oder eine andere Schülerin von uns arbeitet bei einer bekannten Drogeriefirma. Und mir denke ich jetzt demnächst beim Kaffee trinken, was mich super freut, weil ja, sie war einfach auch schon immer eine super besondere Person und das ist einfach voll schön zu sehen, wie sie dann ankommt und eben inzwischen ihre Arbeit gefunden hat. Ich hoffe auch immer noch eine meiner allerersten Schülerinnen, die leider es nicht so bis zum Zertifikat bei uns bleiben konnte, weil sie aber dann eben auch schon im Vorfeld einen Job gefunden hat, hoffe ich immer noch am Frankfurter Flughafen zu treffen. Also Reem, wenn du das hörst, ich mich immer noch freue, dich wiederzusehen. Aber genau, ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr in Mannheim. Also so, aber doch, die Wege kreuzen sich immer mal wieder und das ist auch immer schön zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Eigentlich wollte ich euch noch fragen, was die schönen Ereignisse sind bei eurer Tätigkeit, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr fragen, jetzt nachdem ihr so viel erzählt und auch, also ich meine, ich kann es sehen, die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber ihr strahlt die ganze Zeit, wenn ihr erzählt, und, also über das ganze Gesicht und man merkt euch die Begeisterung an und also, dass es was Gutes ist und was bei euch bereichert, ist, glaube ich, steht nicht in Frage bei der ganzen Sache.
Also deswegen, ich finde auch das mit dem Engagement, das klingt immer so, also ich muss sagen, ich habe durch Muttersprache sehr viel mehr zurückbekommen, als ich da jemals investiert habe, sozusagen zeitlich. Ich meine, ich habe durch Muttersprache jetzt hoffentlich meinen künftigen Beruf gefunden. Nein. Also das ist zeugt einfach schon davon, wie viel Freude und tolles Miteinander da einfach herrscht.
Ja, kulinarisch ist es auch immer toll.
Oh ja,
okay. Oh yes. Wenn wir Sommerfeste veranstalten oder auch Winterfeste, dann ist das meistens so, dass jeder was mitbringt und da gibt's das eine oder andere, wo man sich dann auch schon länger drauf freut.
Okay. Und jetzt seid ihr zwei hier. Wir konnten jetzt, ich habe vorhin schon ganz viele Namen aufgezählt. Und ich hoffe, ihr habt niemanden vergessen. Nicht, dass jemand sauer ist oder sowas nachher.
Ich habe jemanden vergessen. Ida, ganz liebe Grüße hier natürlich auch an dich.
Du bist nicht vergessen worden.
Genau, du hattest Ida genannt, aber wir wollen sie nochmal ganz speziell hervorheben. Okay. Also.
Wie viele Leute seid ihr denn so? Weiß nicht, ob es da einen engeren und einen weiteren Kreis gibt oder so. Aber wie viele Leute arbeiten denn bei dem Fastverein mit?
Also, im engeren Kreis würde ich jetzt mal so die Leitungsposition sehen. Da sind wir aktuell 8, 9 Leute, die sich regelmäßig austauschen. Im Weiteren an wirklich große Leistungen sind natürlich unsere Kinderbetreuerinnen, die dann tatsächlich in der Schicht sind oder unsere Lehrerinnen oder Kurskoordinatorinnen oder Kikos, die tatsächlich dann Aufgaben da sind und für unsere Schülerinnen da sind. Da würde ich sagen, sind wir aktuell bei gut 80 bis 90 Leuten, die sich engagieren.
Und dann tatsächlich würde ich es auch mal vorheben, wir haben es inzwischen geschafft, also hauptsächlich ihr habt es geschafft, jetzt auch sogar eine Hilfskraft zu schaffen. Ja. Ansonsten fungieren alle insgesamt wirklich ehrenamtlich und eine Hilfskraft, die halt inzwischen auch nochmal enorm Verantwortung übernommen hat, steht da inzwischen auch zur Verfügung. An dieser Stelle danke an Eva.
Danke an Eva.
Und natürlich auch noch an die Externen. Es gibt wirklich auch einige Menschen, die eben nicht direkt an Muttersprache sind, aber unterstützen. Also so wirklich so ein bisschen im Konzept, eine Hand wäscht die andere. Also super cool. An der Stelle vielen Dank an Hussein.
Okay, jetzt hast du von den Lehrerinnen gesprochen. Also es sind in der Tat auch Lehrerinnen und nicht LehrerInnen, sondern es sind alles Frauen, die unterrichten bei euch.
Genau, also das Konzept ist schon so, dass wir einen Rahmen schaffen möchten für Frauen, sich auszutauschen. Da spricht man ganz andere Themen an. Da fühlt man sich auch einfach ein bisschen anders, wenn man
Ich bin Anastasia. Kurz zusammengezuckt.
Moment, wir sind hier in Monnem, wir sagen Anastasia, ne? Ich wollte nur Anastasia hier.
Tut mir leid.
Alles gut. Authentizität ist ganz wichtig.
Wir möchten auch auf die Flasche Wein hinweisen.
Ja. genau. Also es ist ein weiblicher Rahmen, deswegen haben wir nur Lehrerinnen, die unterrichten, aber in der Kinderbetreuung sowie im Sprachmentoring sind natürlich auch unsere männlichen Kollegen im Einsatz. Und unterstützen uns da.
Oh, da muss ich auch noch mal kurz einhaken zu den, um nochmal auf die negativen Erfahrungen zurückzukommen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir wurden mal auf Facebook dafür angefeindet, dass wir Kurse nur für Frauen machen und dass es ja extrem sexistisch sei. Und das war so eine Erfahrung, wo ich sagen muss, oh, die fand ich extrem anstrengend, weil ich verstehe woher diese Person kam, so, also ideell gesehen. Und uns geht's auch nicht darum, spezifisch Leute zu exkludieren. Wir würden auch super gerne einfach gemischte Kurse anbieten, wenn wir die Kapazitäten hätten. Aber wir sind jetzt schon wirklich immer alleine, was die Räume angeht, am absoluten Kapazitätsmaximum und müssen halt sagen, wenn es dann eben das Bedürfnis gibt, eben diesen geschützten Rahmen zu haben, dann ist das so, sind wir entstanden, das bieten wir gerne an. Falls uns jemand, wir wollten schon immer ein Müttersprachehaus haben. Falls uns das jemand bereitstellt, bieten wir auch gerne gemischt und auch Männerkurse an. Da sind wir vollkommen
offen. Wenn jemand ein Haus hat,
das er
nicht braucht.
Wir nehmen.
Und mehrere Räumen mit einer Tafel wäre super.
Also die Tafel ist selber besorgen. Hauptsache, wir haben Räume, die sozusagen einen Raum, der sich für Kinderbetreuung eignet, mindestens zwei Kursräume für die aktuellen Bedingungen. Aber falls wir noch mehr Kurse schaffen wollen, für Männer, für gemischt, wie auch immer, ne, Leute, fühlt euch gerne angesprochen. Je mehr Räume wir kriegen, desto mehr Kurse können wir schaffen und dann hören wir auch auf mit diesem exklusiven Getue, aber solange bleiben wir bei unserem geschützten Rahmen für Frauen.
Ja. Vielleicht, jetzt, also ich bin sehr beeindruckt von der Anzahl an Menschen. Ich habe eine Zahl im Kopf gehabt, aber ich war deutlich kleiner, als die, die ihr genannt hattet. Wie viele Kurse bietet ihr dann pro Woche an und wie viele Stunden sind das, die pro Woche Unterricht gemacht werden?
Genau, also wir haben zwei Präsenzkurse, der heißt Kurs B und Kurs C, so heißen die aktuell.
Also, sehr tolle Namen.
Ja,
aber es hat eine längere Geschichte,
die nicht so relevant ist. Aber genau. Wir machen die Unterrichtseinheiten an zwei Tagen in der Woche und es sind immer anderthalb Stunden Unterricht, dann sind meistens 10 Minuten Pause und dann nochmal anderthalb Stunden Unterricht. Genau, und das sind halt diese zwei Kurse, die dann parallel stattfinden. Und dazu brauchen wir natürlich noch eine Kinderbetreuung, weil das ja das Kernkonzept ist, dass die Mütter dann kommen können, ihre Kinder in die Kinderbetreuung abgeben und sie dann in diesem geschützten Rahmen Deutsch lernen. Mhm. Was bedeutet, dass wir also eine Lehrerin pro Kurs, pro Schicht haben und dann natürlich so 3 bis 4 bis 5 Kinderbetreuerinnen, die pro Schicht da sind. Also in der Woche kommen wir da gut auf. Meinst du kurz rechnen?
4 Lehrerinnen, so 8 Lehrerinnen plus nochmal 10.
30 Leute, würde ich sagen. Doch, 20 Schüler, 20 Kinderbetreuerinnen, 5 pro Schicht, 4 Schichten.
Ja, Entschuldigung, hier haben wir. Sorry.
Also 28.
Man merkt, Leute. Sie ist die Projektleiterin.
Ja, ich bin da einfach schon zu lange raus, beziehungsweise wir hatten damals noch andere Zahlen. Wie gesagt, wir haben das Ganze nochmal echt auf ein ganz neues Niveau gehoben.
Mhm. Also ich denke, es sind Ehrenamtliche pro Woche so um die 30 und das sind nur die, die einen Präsenzkurs machen. Mhm. Alle, die jetzt bei Finanzen, bei Marketing sind, ziehe ich jetzt da nicht mit. Und dann Sprachmentoring, die das 1:1 machen, da sind auch nochmal welche dabei. Deswegen kommen wir dann auch tatsächlich auf so eine hohe Zahl mit Unterstützerinnen, die da einfach ehrenamtlich tätig sind.
Und wie viel Schülerinnen habt ihr dann pro Klasse?
Pro Klasse oder sind pro aktuell 12 Schülerinnen. Mhm. Das ist auch immer sehr fluktuativ, würde ich sagen.
Fluktuierend? Wechselnd?
Genau, ja, wechselnd, genau. Also es geht, viele Schülerinnen sind natürlich fest in ihrem Kurs drinne, aber es wechselt, es kommen Schwangerschaften dazwischen oder sowas, da kommt mal eine Schülerin dazu, mal eine Schülerin fällt aus. Genau, und in dem Sprachmentoring haben wir nochmal 13 Schülerinnen, die auch da dann betreut werden. Aktuell sind es dann
37.
Genau, 37.
Okay. Also zumindest das Rechnen kriege ich noch hin. Nein, ja, und dann sei es auch die Hausaufgabenbetreuung, meine ich zu vernachlässigen. Die habt ihr auch echt nochmal, also wir hatten damals, glaube ich, 1-2 Kinder in der Hausaufgabenbetreuung. Das habt ihr
so
nochmal.
Viel mehr sind es nicht, sind nur 4, aber.
Aber immerhin, ist schon mal
100%.
Ja, also, ne?
Ja, genau. Das ist auch nochmal von Kinderbetreuerinnen, die zu den regulären Zeiten einfach keine Zeit haben. Die unterstützen dann ein Kind einer Schülerin zu Hause bei Hausaufgaben oder tatsächlich ein bisschen Nachhilfe. Wenn es um Mathe geht, ist da auch nicht geholfen, würde ich sagen. Das wird auch noch unterstützt. Mhm. Deswegen kommen wir tatsächlich auf eine relativ hohe Zahl an großartigen Ehrenamtlichen, die sich da engagieren.
Mhm. Jetzt habt gesagt, ihr habt eine Hilfskraft, ihr habt Unterrichtsmaterial in Form von Büchern, was weiß ich was, ihr habt irgendwie Räume, weiß nicht, ob ihr die jetzt dann pro bono zur Verfügung gestellt bekommt oder nicht, aber ihr habt ja auf jeden Fall Ausgaben. Wie finanziert sich die Müttersprache?
Also die Stadt Mannheim hat einen Flüchtlingsfonds, auf den bewerben wir uns tatsächlich immer. Das ist so ein Hilfsfonds einfach, der uns unterstützt und der tatsächlich auch durch private Spenden sehr stark, also einzelne große Spenden dann auch, die für uns tatsächlich sehr erfreuend, aber auch überraschend sind manchmal. Und sonst ist es halt so, dass wir uns ständig an Stiftungen schreiben oder an Wettbewerbe. Wir haben letztes Jahr einen Fuchs-Petroblobs-Preis gewonnen. Das war für uns ein großes Ding. Ja, also so Preisausschreibungen, da macht unser Finanzteam auch ganz gute Arbeit, würde ich sagen. Danke da an euch. Genau, da geht's halt viel drum, Anträge schreiben, schauen, dass wir unsere Message verbreiten. Die sind jetzt auch zum Beispiel im Newsletter von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mannheim aufgetaucht und da, wir versuchen viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dann an jeglicher Stelle Spenden zu generieren.
Und kulturell würde ich sagen, sind wir dann teilweise eben noch sozusagen an, kriegen wir immaterielle Spenden durch eben so Kontakte, durch zum Beispiel andere Vereine wie das Arabische Haus oder sowas, die uns dann eben mal Zugang zu Räumlichkeiten gewähren für irgendwie Festlichkeiten oder sonstiges oder halt eben dann weitere Kontakte vermitteln. Also sowas ist dann ist schon noch wichtig, was aber eben gar nicht so materiell oder finanziell direkt ist.
Jetzt habe ich noch eine Frage, was ganz anderes jetzt wieder. Also heute ist der 2. November, wenn wir aufnehmen und irgendwie hat man das Gefühl, die Welt brennt immer dauernd mehr und überall und so. Und Gaza-Konflikt ist momentan ein riesengroßes Thema. Ihr habt vorhin erzählt, ihr habt unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen Ländern bei euch. Habt ihr schon mal Situationen gehabt, wo untereinander die Menschen miteinander Probleme hatten? Oder gab es das nicht, weil das einfach nur nette und vernünftige Menschen waren, die ihr da angetroffen habt?
Also man mag ja nicht immer jeden, das würde ich auf jeden Fall.
Ja gut, das ist aber unabhängig von davon, denke ich.
Also es gibt in unseren Kursen eigentlich, habe ich sowas noch nicht erlebt. Es ist schon so, dass sich ein bisschen Grüppchenbildung, so wie es ganz normal in Sprachkursen ist, aber Konflikte, die jetzt irgendwie ausartend oder die überhaupt auftreten, kann ich nicht bezeugen.
Okay. Na, das ist ja gut so.
Also, ja,
ist was Schönes und spricht für mich auch wieder dafür, dass irgendwie ein Umfeld, in dem Leute sich sicher fühlen und wohlfühlen und in dem sie later gut versorgt sind, die Leute dann auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie sich wegen Nichtigkeiten anzufangen, anzufeinden oder sowas in der Richtung.
Also das fand ich eben auch so schön an dieser Erfahrung da aus dem queeren Zentrum, wo ich sagen muss, da gab es anfangs ja, wie ich schon erzählt habe, Skepsis, das ist jetzt ein anderes Thema als politischer oder ethnischer Basis, aber da gab es anfängliche Skepsis und da haben sich dann teilweise untereinander die Frauen im Kurs sozusagen einfach ideell weitergeholfen und Beispiele gezeigt und sozusagen Gleichnisse aufgezeigt, wo es dann halt eben ging, ja guck mal, klar kannst du die und die Einstellung haben und du kannst auch irgendwie mit deinem Glauben argumentieren, aber die und die Gruppen würden es zum Beispiel auch so machen und das willst du ja irgendwie nicht gleichstellen. Mhm. Und das fand ich einfach wunderschön und da wurden wirklich einfach sehr, sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut und aber ansonsten innerhalb der Kurse habe ich das so auch nicht erlebt.
Ja, also seit diesem Jahr legen wir auch ein bisschen Wert darauf, dass wir so große Themen auch mal ansprechen, sowas wie Menschenrechte oder so. Mhm. Da habe ich jetzt tatsächlich selber sogar zwei Unterrichtsstunden zugemacht und es war schon wirklich interessant, welche Einstellungen Leute dann kommen und wie sie dann reflektieren, was sie hier in Deutschland erlebt haben oder in ihrem Herkunftsland. Und also das ist, fand ich, super wichtig, wie dann auch die Schülerinnen ihr eigenes Herkunftsland reflektiert haben oder das dann verglichen haben, wo es dann auch so war. Da finde ich, ist das auch auf jeden Fall es war Diskussion auf jeden Fall da, wurde auch gestritten, ob das jetzt die eine Meinungsfreiheit jetzt in dem Land wirklich so ist, wie sie das selbst darstellen wollen. Aber es war immer noch sehr, sehr so eine Lernatmosphäre, dass man sich untereinander unterstützen kann und weiterkommen möchte auf jeden Fall.
Sehr cool. Und die letzte Frage, die ich noch aufgeschrieben hatte, was euch so wichtig an der ganzen Sache ist, brauche ich, glaube ich, gar nicht stellen. Es sei denn, es ist euch doch was ganz Wichtiges, was ihr sagen wolltet. Aber ihr habt schon so viele tolle und schöne Sachen erzählt.
Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, was ich jetzt nur da durchs Projekt auch nochmal mehr gemerkt habe, ist einfach so, Leute, tretet in Kontakt zueinander und lernt euch gegenseitig kennen. Weil also es gibt nichts Wertvolleres als irgendwie den Austausch. Und wie gesagt, wir nehmen so viel mehr mit, als dass wir da irgendwie eingeben. Und das kann ich nur allen empfehlen. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk.
Ja. Also da kann ich nur anschließen und wir können natürlich nochmal den Aufruf starten, dass wir uns immer über ehrenamtliche Mitarbeiter natürlich freuen, die einfach in einen Austausch treten möchten, vielleicht einfach nur mal sich das anschauen wollen. Da freuen wir uns sehr, sehr.
Wunderbar. Dann danke ich euch für euer Engagement für die Sache. Ganz, ganz großartig. Ich bewundere sowas wahnsinnig. Würde mich freuen, wenn sich ein Ehrenamtlicher findet oder auch zwei, und Geld allein ist nicht alles, aber trotzdem wird in den Shownotes dann irgendwie noch ein Link sein, wie man euch unterstützen kann. Und vor allem danke ich euch für eure Zeit heute Abend und für das interessante und schöne Gespräch und für die vielen tollen Informationen. Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir, dass du da warst. Danke für deinen Podcast. Ich meine, das ist ja auch was sehr, sehr Wertvolles.
Also auf jeden Fall.
Vielen Dank in jede Richtung.
Das war Folge 19 des Lebens der anderen.
Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn euch was zu dieser Folge einfällt, was ihr mir gerne mitteilen wollt, oder ihr vielleicht sogar Menschen mit spannenden Geschichten kennt, die ihr gerne mal hier im Podcast hören würdet, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr findet mich bei Instagram unter @dasLebenDerAnderen oder könnt mir einfach eine E-Mail schreiben an lebendeanderen@gmx.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.